Ich habe ja schon mal etwas von unserer Tochter erzählt, die eigentlich am 6. aus Israel ausreisen musste, weil das Visa zu Ende war. Sie hat eine Verlängerung bekommen und fliegt am 9. wieder zurück nach Zypern. Das ist normalerweise eine Strecke mit Flugzeug 3/4 Stunde. Aber sie muss 23 Stunden unterwegs sein durch Corona. Ich habe ihr dann auch gesagt, hätte sie auch schwimmen können. Ist ja gar nicht so weit durchs Mittelmeer. Vor langer Zeit habe ich den Faustkampf, sprich das Boxen, erlernt. Und mein Trainer muss, weiß ich nicht genau, aber er muss ein frommer Mann gewesen sein, denn er sagte immer wieder, geben, liebe Jungs, ist seliger als nehmen. Paulus zitiert Jesus in der Apostelgeschichte. Jesus, in den Evangelien haben wir diesen Satz nicht überliefert, aber der Apostel Paulus wusste wohl mehr und hat ihn dann in der Apostelgeschichte 20, Vers 35 um den Dreh zitiert. Natürlich hat Jesus diesen Satz nicht im Blick auch für den Boxkampf gesagt. Und das wird deutlich, wenn wir den Textzusammenhang einmal lesen. Silber, Gold und Kleidung habe ich von niemand begehrt, sagt der Apostel Paulus. Ihr wisst selbst, dass für meinen Lebensunterhalt und auch für meine Begleiter meine Hände gesorgt haben. Immer und überall habe ich euch gezeigt, dass man in solcher Weise arbeiten und sich der Schwachen annehmen und dabei der Worte des Herrn Jesus eingedeckt sein muss, denn er hat selbst gesagt, geben ist seliger als nehmen. Ach ja, nicht alle Prediger des Evangeliums haben sich nach diesem Vorbild gerichtet. Bis heute nicht. Als ich dann gefragt wurde, ob ich bereit wäre, hier als Interimspastor ein wenig mitzuhelfen, habe ich ja gesagt. Und ich habe dann mal ins Internet geschaut, was verdient denn so ein Pastor? Richtlinien kenne ich ja. Und ich habe etwas entdeckt und habe mich erschrocken. Aber nehmt das bitte nicht so ernst, was ich gerade gesagt habe. Aber das, was ihr jetzt seht, könnt ihr ruhig ernst nehmen. Das amerikanische Forbes-Magazin hat die Liste der 20 reichsten Pastoren, ist kein Katholik dabei, der Welt veröffentlicht. Mit einem Vermögen von 10 Millionen Dollar bis über 1 Milliarde Dollar haben diese Pastoren wahre Imperien geschaffen. Der Ärmste ist der Chris Okotschi, der hat nur 10 Millionen Vermögen. Aber Eric Macedo, ein Brasilianer, hat 1,1 Milliarden. Er hat ein riesengroßes Medienimperium in Brasilien geschaffen. Ha, muss ich nur denken. Könnt ihr nachverfolgen, geht mal auf Google, geht mal nur reichste Pastoren ein. Alles aus dem evangelikalen Bereich. Die Landeskirchen stöhnen auch. Weniger Kirchensteuereinnahmen. Sie rechnen mit vielen Austritten. Hoher Austrittsanstieg in Rotwein und Fürstenfeldbruck. Die meisten Austritte verzeichnet die Oberpfalz. Und wir haben ja auch so ein Stückchen erlebt, wir als Gemeinde in Obernzell, wie wir unter das Leiden der Landeskirche beeinträchtigt waren. Die Messnerin musste entlassen werden, unsere Kirche musste verkauft werden. Vor 5 Jahren. Und sie haben jetzt auch schon Bammel, die Bischöfe aus der evangelischen und auch aus der katholischen Welt. Aber nicht nur die haben Austritten zu verzeichnen. Das macht auch vor Freikirchen nicht Halt. Und da bedenkt doch einmal, wie das alles angefangen hat. Jesus hatte kein Papamobil. Und wir sind ja dankbar über Franziskus, der seinen Renault R4 noch fährt, privat, und auch da auf Tant verzichtet. Aber so hat das mal angefangen. Jesus auf dem Esel. Oder nur mit Sandalen an den Füßen. Kein ICE, kein Flugzeug. Ein Boot hat er nur genommen, um mal auszuruhen, um auf das andere Ufer zu fahren. Oder auch als eine Möglichkeit, besser zum Volk sprechen zu können. Hören wir, was Jesus zum Thema Geld sagt. Und ich lese aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 12, die Verse 41 bis 44. Und Jesus setzte sich dem Opferkasten gegenüber und schaute zu, wie die Leute Geld in den Opferkasten legten, und viele Reiche legten viel ein. Und es kam eine arme Witwe, die legte 2 Schärflein ein, das ist 1 Groschen. Kennt ihr noch, ne? 10 Pfennigstück. 1 Groschen. Da rief er seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen: Wahrlich, steht das hier in der Schlachterübersetzung, eigentlich steht hier das Wort Amen. Ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten gelegt als alle, die eingelegt haben. Denn alle haben von ihrem Überfluss eingelegt. Wir sind eine Überflussgesellschaft. Und daran krankt die Kirche, an der Überflussgesellschaft. Aber diese hat von ihrer Armut alles eingelegt, was sie hatte, ihren ganzen Lebensunterhalt. Gott und Knete oder warum Kirchen aus dem letzten Loch pfeifen? Jesus sitzt im Tempel und schaut den Menschen auf die Finger. Hui. Und dabei interessiert er sich nicht um den Klunker. Halsketten, Ohrringe, Fußringe, Nasenringe, was es alles so damals gab. Überhaupt nicht. Er zählt das Geld, was dort in den Opferkasten geworfen wird. Kriegen wir jetzt schon Nackenhaare, nicht? Ziemlich neugierig ist unser Herr an dieser Stelle. Und Jesus musste nicht besonders neugierig sein. Geld war damals schon so eine heiße Ware. Mit Fingerspitzen haben die Gottesdienstbesucher ihr Geld zusammengelegt, sodass jeder die Münze auch sehen konnte, die dann in den Gotteskasten fiel. Heute haben wir Scheine, das gab es damals noch nicht. Es kam mal jemand zu mir und hat gefragt: Du, oh, ich habe mein Geld vergessen, kannst du mir was für die Kollekte geben? Ich sage: Ich gebe dir 100 Mark, gib's mir nächste Woche wieder. Da hatte ich nochmal gefragt. Und von einem katholischen Kollegen wusste ich, der hat auch das Körbchen dann rumgereicht, das wurde nicht draußen irgendwie anonym zusammengesammelt. Der hat immer einen 50-Mark-Schein hineingelegt als Motivation für die anderen, die dann da kommen sollten. Und das Opfer geschah damals nicht im Vorbeigehen, so wie wir es heute kennen. Sie gaben das Geld dem Priester. Da stand ein Priester, die hatten ja so viele, und einer war für das Geld verantwortlich. Der hat es überprüft, ob nicht Knöpfe dabei sind. Ein Pastor hat auch das Körbchen und dann sagt er: Liebe Gemeinde, legt jetzt hier mal etwas zusammen, aber bitte heute Nadel und Faden, damit ich die Knöpfe annähen kann, die er vorher gesammelt hat. Das Spenden war damals eine öffentliche Angelegenheit. Und wer am Opferkasten Platz nahm, sah genau, was der Einzelne gab. Als ich meinen ersten Gemeindedienst antrat, lag zur Jahresgemeindestunde das Kassenbuch öffentlich auf dem Tisch im Foyer, in der Lobby. Und da konnte jedes Gemeindeglied hineinschauen, ob der Kassierer auch alles eingetragen hat, was er gegeben hat. Denn er hatte ein Kontrollbüchlein früher. Keine Kontoauszüge, sondern es waren so kleine Heftchen und da stand genau drin, wann dein Großvater was gegeben hat. Und in der Gemeinde war das öffentlich. Huh, kannte ich gar nicht. Aber es ist ein gutes Schweizer Modell. In der Schweiz lagen jahrelang, ich weiß nicht, ob es so heute ist, in den Dörfern das Steuereinnahmebuch aus. Und ein Dozent von mir, der kam aus der Schweiz, der ist mit seinem Vater dann immer hingegangen, wenn die Bücher auflagen. Und sein Vater war böse, wenn er nicht an erster Stelle stand. Tolle Geber, nicht? Auch für den Staat. Interessant. Und schon lange wundere ich mich, schon seit Jugendjahren, dass bei Baptisten in Deutschland die Sache mit dem Geld so still und heimlich über die Bühne geht, außer wenn gebaut wird. Dann wird etwas öffentlich gemacht. Aber so für den Gemeindehaushalt, für den allgemeinen Gemeindehaushalt, ist das alles so still und heimlich. Ich habe dann auch mal gefragt, warum ist das so heimlich? Ja, die Linke soll nicht wissen, was die Rechte tut. Ja, wir haben ja für alles eine Ausrede, auch eine biblische Ausrede, nicht? Ist doch schön, dass wir Gottes Wort haben und darin auch Bescheid wissen. Und wenn wir biblisch argumentieren können, ist das ja wunderbar. In St. Johannes, das ist so die Gemeinde, wo wir dann oft hingehen, das ist eine evangelische Landeskirche. Da wird zweimal gesammelt im Gottesdienst. Einmal mit einem Klingelbeutel. Das ist wirklich ein Beutelchen mit einer Klingel unten dran. Wenn einer eingeschlafen soll, aha, jetzt kommt der Klingelbeutel, wird er wach und er weiß, was er zu tun hat. Und dann wird draußen noch, da steht die Messnerin mit einem Körbchen und sammelt die Kollekte. Zweimal gesammelt. Ich komme noch aus einer Zeit, wo wir in der Baptistengemeinde auch zweimal gesammelt haben, und zwar immer am ersten Sonntag im Monat. Die schwarzen Taschen war keine Erfindung von Kohl. Das ist eine Erfindung von den Baptisten. Da wurde die Kollekte gesammelt und dann ging das Körbchen noch einmal durch und dann wurde gesammelt, wo nur ein oder zwei Personen drum Bescheid wussten. Für die Nöte innerhalb und außerhalb der Gemeinde. Das war eine soziale Gasse. Das war so ein schwarzer Koffer. Dieser Geldbetrag wurde niemals in der Jahresgemeindestunde genannt. Das kenne ich noch so. Ist eingeschlafen. Schade. Und das Gute, was dann in St. Johannes dann noch vorher gesagt wird, wofür gesammelt wird. Für die Kinderarbeit, für das Material der Kinderstunde oder für die Jugendarbeit oder für irgendetwas. Und am Sonntag danach wird erzählt, wie viel zusammengekommen ist. Ist doch schön, nicht? Dann wissen die Gemeindeglieder, wofür sie geben. Wird auch gesagt hier für unsere Kirche, für die Arbeit unserer Gemeinde, wird auch gesagt. Und am anderen Sonntag dürfen sich dann freuen, wie viel zusammengekommen ist. Im Klingelbeutel und auch in der Kollekte. Ich finde das nachahmenswert. Das ist transparent, das ist offen, ein Teil. Zurück zu dieser Begebenheit mit Jesus. Jesus sieht die Menschen kommen, Reiche und Arme. Alle sozialen Schichten betreten den Tempel. Und er sieht, was der Reiche und der Arme in den Kasten hineinlegt. Über die Verwendung wird nichts berichtet. Hier wird nicht gesagt, wofür sie sammeln. Das bleibt unserer Fantasie jetzt vorbehalten. Auf jeden Fall war es eine Gabe für Gott. Deshalb hat Luther auch da übersetzt Gotteskasten. Die alten Lutherbibeln schreiben dann auch was von Gotteskasten und nicht vom Klingelbeutel. Die Reichen geben viel Geld für Gott und Jesus sieht, wie die Witwe zwei kleine Münzen in den Kasten liegt, nur ein kleiner Betrag für Gott. Neben der großen Summe können die zwei Münzen leicht übersehen werden, fallen gar nicht so ins Gewicht. Auch Jesus bemerkt den Unterschied zwischen den Geldgebern. Das bleibt ihm ja nicht verborgen. Und er macht die Jünger darauf aufmerksam. Ein Kollege besuchte seine Schäfchen, hat Hausbesuche gemacht. Sein Anliegen, Sammlung für eine außerplanmäßige Aktion in der Gemeinde. Und er kommt auch zu einer Witwe, zu einer armen Witwe. Und er nennt auch den Grund seines Besuches. Und dann sagt die Witwe auf einmal zu ihm, lieber Bruder Pastor, ich habe ja großes Verständnis für dein Anliegen. Ich unterstütze die Maßnahme gerne. Ich kann ihnen jedoch nur zwei Münzen geben, so wie die Witwe, von der Jesus in den Evangelien erzählt hat. Und der Pastor, liebe Schwester, ich bin überwältigt. Ich kann ihre Gabe nicht annehmen. Es ist zu viel. die reißt die Augen auf. Schnappatmung tritt ein bei ihr. Wieso zu viel? Nur diese zwei kleinen Münzen. Und dann sagt der Pastor, die Witwe, von der Jesus erzählt, hat ihren ganzen Besitz gegeben. Kleinlaut nestelt sie in ihrem Geldbeutel und reicht mehr als zwei Münzen. Vor langer Zeit habe ich in meiner stillen Zeit 2. Mose gelesen. Das war im Oktober 18. Und da heißt es in 2. Mose 35, dass die Stiftshütte da gebaut werden soll. Und Mose ruft das Volk auf zum Geben. Und dann heißt es in Vers 5, bringt aus eurer Mitte eine freiwillige Gabe für den Herrn, jeder, den sein Herz dazu treibt. Der soll sie bringen, die freiwillige Gabe für den Herrn, nämlich Gold, Silber, Erz. Und dann wird das so aufgezählt, was denn so alles da gespendet wird. Es ist auch interessant, das mal zu sehen. Sie brachten Nasenringe, Ohrenringe, Fingerringe und Halsketten und allerlei goldene Geräte. Alle, die dem Herrn Gold als freiwillige Gabe brachten. Freiwillig, was das Herz, da geht, ist kein Wort vom Zehnten hier. Es geht um eine freiwillige Spende, eine freiwillige Gabe, was jeder auf sein Herz gelegt bekommen hat. Ist keiner zu verdonnert worden. So brachten die Kinder Israels dem Herrn eine freiwillige Gabe, alle Männer und Frauen, die willigen Herzensfahrer waren. Und darunter habe ich mir in Rot hingeschrieben, wer freiwillig gibt, stellt keine Forderungen. Oh, ich habe das schon oft erlebt, in Gemeindestunden, wie mit dem Geld Forderungen verbunden wurde. Ich zahle dann keinen Gemeindebeitrag oder ich kürze ihn, ich halbiere ihn. Wer freiwillig gibt, wer freiwillig Gott etwas gibt, der stellt keine Forderungen. Aber es geht noch weiter. Da kam Annette Müller und sie sprach zu Mose, das Volk bringt zu viel, mehr als zum Werk des Herrn notwendig ist. Solche Kassierer wünsche ich mir und solche Gemeinden wünsche ich mir. Das Volk bringt so viel, der Kasten fließt über. Boah, nicht im Neuen Testament, im Alten Testament. Freiwillig und von ganzem Herzen. Und das hat Jesus bei dieser Frau dort am Geldkasten entdeckt. Am meisten gegeben hat die arme Witwe, sagt der Herr. Das ist eine Steilvorlage für die Jünger. Jesus sagt, die Reichen geben aus ihrem Überfluss. Also Geld, das sie selbst nicht mehr benötigen. Was ich übrig habe, das gebe ich. Ich war mal in einer verzwickten Sache, Vereinigungskonferenz. Und es wurde da für ein Projekt gesammelt. Und ich hatte nur 20 D-Mark in der Tasche. Da musste ich die ganze nächste Woche mit auskommen. Ich war doch kein Pastor, war ganz normales Gemeindeglied. Und ich sage, nee, Herr, ich lege nichts ins Körbchen. Und dann kam die nächste Woche, das war vor dem Studium, da habe ich LKW gefahren bei der Firma, wo mein Vater gearbeitet hat, das war eine Baufirma. Und ich bekam dann vom Platzmeister die Anordnung, nach Feierabend noch einen Bagger zu holen, der am Wochenende irgendwo eine Hausgrube ausgebaggert hat. Ich fahre hin, hole den Bagger und da gibt der Mann mir 50 D-Mark. Ich war beschämt. Könnt ihr euch vorstellen? Ich war beschämt. Ich war geizig, dem Herrn oder dem Werk 20 D-Mark zu geben. Und am Montag kriege ich so eine Keule vor den Kopf geknallt mit 50 D-Mark. Da hat sich etwas geändert bei mir seitdem. Und ich wünsche, dass wir alle solche Erlebnisse haben. Und die Frau gibt alles, was sie für ihren Lebensunterhalt noch benötigt. Sie hat kaum das Nötigste zu leben. Und doch hat sie alles gegeben und nichts für sich behalten. Ein Dozent war auf Reisen durch Afrika von uns und er berichtet, denn er hat dort Missionare besucht, also Absolventen unserer Schule. Und dann Gottesdienste werden gefeiert. Und da kommt eine alte Frau auch, neben vielen anderen, hört Gottes Wort, singt Lieder und betet. Und gegen Ende wird gesammelt. Die alte Dame holt einen Holzlöffel aus ihrem Beutel und legt ihn in den Korb. Der Ortspastor, der diese alte Frau ja kannte, kennt auch die Lebensumstände dieser Frau und er will den Holzlöffel zurückgeben, denn es ist ihr einziger. Sie hatte keinen mehr. Es ist ihr einziger. Aber sie nimmt ihn nicht an. Sie sagt, dieser Holzlöffel gehört dem Herrn. Ähnlich wie diese Familie aus Südkorea, wer den Rundbrief gelesen hat, ist so ein bisschen vorgeprägt. Liebe Geschwister, ist das hier nun eine Anleitung zum Spenden? Meint Jesus, wir sollten alles geben und nicht nur das, was wir übrig haben? Dagegen sträubt sich doch alles. Ich kann doch nicht alles hergeben. Wie soll ich dann meine Miete und die Nebenkosten bezahlen? Und wovon soll ich satt werden? Ist das wirklich gemeint? Nein. Die Witwe gibt keine Anleitung zum Spenden. Jesus sagt nicht, geht hin und macht es genauso. Diesen Satz lese ich hier nicht. Aber wenn es keine Anleitung zum Spenden ist, warum erzählt Markus uns dann diese Szene aus dem Leben Jesu? Muss ja einen Grund haben. Warum macht Jesus die Jünger auf die arme Witwe aufmerksam? Warum erklärt Jesus, dass sie viel mehr gegeben hat als die Reichen? Und vor allem, wie kommt die Frau dazu, ihren ganzen Lebensunterhalt in den Opferkasten zu werfen? Wie kommt sie dazu, alles, was sie hat, für Gott zu geben? Wir könnten gut verstehen, wenn sie gar nichts geben würde. Hätte ich großes Verständnis. Schließlich hat sie ja selbst kaum das Nötigste zum Leben. Und ich weiß von Schwierigkeiten. Ich war in Polen mehrere Male und ein Kollege musste seine Mutter mit ins Haus nehmen, weil die Rente seiner Mutter nicht mehr ausreichte, für E.ON den Strom, das Gas zu bezahlen. Grauenhaft. Und er hat sie mitgenommen und sie bei sich wohnen lassen. Ich kenne solche Nöte. Wenigstens eine Münze sollte sie doch für sich behalten, nicht? 50-50. Ein für mich und ein für Gott. Und am liebsten würden wir dieser Frau die beiden Münzen wieder zurückgeben. Aber die Frau gibt beide Münzen. Beide. Und zwar ohne zu berechnen. Ohne zu überlegen, was sie morgen essen soll, das ist gewaltig. Da gab es noch keine Tafel und keine Sozialversicherung. Sie wusste nicht, womit sie am Morgen frühstücken soll oder womit sie frühstücken soll. Liebe Geschwister, wisst ihr, was ich bei dieser Frau entdecke? Sie gibt, als wäre es das Natürlichste der Welt. Das entdecke ich hier. Das Selbstverständlichste, nicht gezwungen, 2. Mose 35 und 36, sondern freiwillig, ohne zu zögern. Jesus nimmt dieses Alltagserlebnis und zeigt uns eine tiefe, ewig gültige geistliche Wahrheit. Jesus schaut nicht auf viel oder wenige Euros. Darauf schaut er nicht. Er schaut auf unser Motiv und da packt er uns. Also, wie gebe ich, nicht was gebe ich? Wir sind ja so mehr bei dem Was gebe ich. Aber Jesus sagt hier, diese Frau ist ein Vorbild für euch und auch für uns heute. Wie gebe ich? Freiwillig und von ganzem Herzen? Im Mosebuch ist nichts vom Zehnten die Rede. Von der freiwilligen Gabe ist dort die Rede. Das war bei der Blechschüssel und auch bei dem Holzlöffel entscheidend. Und insgeheim bewundere ich diese drei Frauen. Frauen. Die Kirchengeschichte hat kaum Männer hervorgebracht. Von Frauen wird dieses erzählt. Es ist lobenswert. Wir geben Jesu bei der Deutung vollkommen recht, oder? Jawohl. Aber ist ihr Verhalten denn nachahmenswert? Ich komme ins Gemeindehaus. Ich sage nicht, in welcher Gemeinde das war. Gehe in die Küche, um mir auch hier wieder so ein Glas Wasser oder irgendwas zu holen. Und sehe auf dem Küchentisch einen Karton mit einer schönen Kaffeemaschine abgebildet. Oh, denke ich, wer hat die gespendet? Denn unsere, die klotterte schon dahin. War für den Kirchenkaffee nachher kaum noch zu gebrauchen. Ich habe mich richtig gefreut, diesen schönen Karton zu sehen mit der tollen Abbildung. Und dann mache ich den Karton auf. Was war drin? Eine alte, abgestoßene. Die gute war bei dem Spender geblieben. Meine Herren, meine Herren, meine Herren. Wir glauben an Jesus. Richtig? Ja? Richtig. Aber, liebe Geschwister, ich nehme aus diesem Satz nur ein Wörtchen weg. Dann hört sich das ganz anders an. Nicht ich glaube an Jesus, sondern ich glaube Jesus. Das ist ein wimmelweiter Unterschied. Ich glaube Jesus. Glauben wir der geistlichen Wahrheit, die Jesus uns hier zeigt? Ja. Dann heißt die Konsequenz, es so zu tun, wie diese drei Frauen es getan haben. Die Blechschüssel, der Holzlöffel und die zwei Münzen gehören allesamt dem Herrn. Allesamt. Und diese drei Frauen haben begriffen, alles gehört dem Herrn. Ich habe ja auch schon viele Menschen getauft. Dann habe ich immer wieder so gedacht und auch schon mal in der Gemeindeleitung gesagt, liebe Brüder, soll ich's mitteilen oder nicht mitteilen, so im Taufunterricht? Dann heißt ja immer, ja, was ziehen wir an? Früher war das ja immer weiße Kleider oder weißes Hemd und weiße Hose. Da ist man von weggekommen, jetzt geht man auch mit Jeanshose und so weiter ins Taufwasser. Das ist ja auch gar nicht so schlimm. Und einmal habe ich es auch gesagt, ich habe den Täuflingen gesagt, wenn ihr nachher ins Wasser gebt, nehmt euer Portemonnaie mit. Nehmt euer Portemonnaie mit. Die gucken mich erstmal groß an. Auch das muss getauft werden. Dafür haben wir im Baptismus ja den Vorteil, denn als Kindertaufe kannst du kein Geld mitnehmen. Denn Jesus ist es wert, alles zu bekommen, was ihm zusteht. Nicht nur ich jetzt, nach Leib, Seele und Geist, sondern auch das, was hier hinten drin steckt. Oder in der Brieftasche oder irgendwo. Wisst ihr, liebe Geschwister, was ich noch kann? Gedanken lesen. Ich kann Gedanken lesen. Nicht bei allen, aber bei einigen. Und ich lese jetzt so einige Gedanken. Der hat ja da vorne gut reden. Ich muss doch für meine Zukunft denken. Und das Mittagessen. Daumenlutschen, davon werde ich nicht satt. Was sagte Karl Valentin? Die Zukunft war früher auch schon besser. Jeder muss für sich entscheiden, ob er dem Herrn glaubt, ihm vertraut. Es reicht nicht nur an Jesus zu glauben, sondern ich muss Jesus glauben. Das, was er vorgelebt hat, das, was er uns gesagt hat. Nehme ich Matthäus 6,33, ich kann es jetzt nicht zeigen, weil ich den Ehering nicht aufhabe, aber meine Frau kann es. Dort steht nämlich eingraviert Matthäus 6,33, suche zuerst Gottes Herrschaft und fragt nach dem, was Gott von euch fordert, dann gibt es Kleidung und Nahrung geschenkt dazu. Wer uns getraut hat, unser Theologiedozent, hat nur gesagt, ich hätte euch diesen Spruch nicht mitgegeben. Aber ihr habt ihn selber ausgesucht. Glaube ich, Jesus, das, was er hier in der Bergpredigt sagt? Oder ist es nur ein schöner Spruch aus der Bergpredigt, der erst später bei der Wiederkunft Jesu zum Zuge kommt, nicht? Hat ja jetzt keine Relevanz. Erst später, wenn er wiederkommt und sein tausendjähriges Reich oder was weiß ich, aufbaut. Jesus hat verheißen, für die zu sorgen, die als erstes sein Reich und seine Gerechtigkeit im Blick haben, im Auge haben. Das hat er hier verheißen. Ich werde jetzt keine Beispiele von uns aufzählen, wo wir das erlebt haben, was in Matthäus 6, 33 steht. Und an einem Beispiel thematisiert Jesus menschliches Sorgen. Ist das nicht herrlich? Seht die Vögel unter dem Himmel an, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Auch aus der Bergpredigt. Den Spatzen habe ich im Berliner Zoo entdeckt, nebenan war nicht alles aufgegessen. Ist doch schön, nicht? Der Spatz brauchte nichts bestellen beim Kellner. Es stand noch alles da. Ja, und die beiden Tauben, die haben sich auch gezankt um Semmel, der da auf der Straße lag. Glaube ich Jesus? Matthäus 6, 26. Und dann sagt Jesus ja noch einen Satz hinterher. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Seid ihr nicht viel mehr? Und das fragt Jesus dich und mich. Ist das zu radikal? Ist das zu revolutionär? Ja. Die Lehre Jesu ist bis heute radikal und sie ist revolutionär. Und damit müssen wir wieder hinkommen. So radikal, wie Jesus gelebt hat und wie er gelehrt hat und wie er Menschen unterwiesen hat, wie er Menschen behandelt hat, war auch radikal. Er hat sich nicht gescheut, zu den Sündern und Zöllnern, zu den Prostituierten zu gehen, um mit ihnen zu essen, zu feiern. So radikal ist unser Herr. Klaus Vollmer erlebt nicht mehr. Ein Pastor aus der Heide, Hermannsburg, den ich bewundert habe, obwohl ich ihn nie persönlich kennengelernt habe. Der hat eine Evangelisationsreihe mal gemacht, die fand ich faszinierend, würde ich mir jetzt nicht so zutrauen. Der hat das Volk versammelt, die Kirchen waren voll. Dann hat er einen Fernseher eingeschaltet. Boah, Fernseher der Kirche. Er ist heute ja nicht mehr out. 20 Uhr ging die Tagesschau an. Und nach einer Viertelstunde, nach dem Wetterbericht, hat er es ausgestellt. Und dann hat er aus der Sicht der Heiligen Schrift das kommentiert, was draußen in der Welt war. Wir regen uns vielleicht auf über das, was in der Welt ist. Hatte ich jetzt letzte Woche noch ein Gespräch. Ich sage, wir brauchen uns über das Problem nicht aufregen. Wir müssen alles daran setzen, das Problem zu lösen. Das ist wichtig. Wir können labern und labern und werden Probleme aufgezählt. Nein, das ist nicht unsere Aufgabe, Probleme aufzählen, sondern Probleme anpacken und sie zu lösen. Das ist unsere Aufgabe. Und der Klaus Vollmer hat dann, wenn er Menschen nach vorne gerufen hat, landeskirchlicher Dozent und Pfarrer, der hat sie nach vorne gerufen und dann hat er diesen vor versammelter Mannschaft immer wieder gesagt, sei ganz sein oder lass es ganz sein. Gleich vom ersten Tag an. Radikal. Und dazu sind wir berufen, liebe Geschwister. Ich danke dir, mein Gott, dass du uns mehr als versorgt hast, was wir benötigen. Und dass auch in dürrer Zeit du uns nie vergisst. Und dir, Herr Jesus, danke ich, dass du jedem von uns aus der Fülle geben willst. Heute und auch in der kommenden Woche. Amen.